Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Grüß Gott, liebe Landsleute. Herzlich willkommen zur deutschen Sendung. Heute ist Dienstag, der 16. September 2025 und Astrid Weiß für Sie am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Meine Kollegen und ich wünschen Ihnen einen guten Empfang. Radio Temeswar. Zunächst ein paar Nachrichten von Daniel Spataru.
Guten Abend. Das Deutsche Staatstheater Temeswar kündigt zum Start der neuen Saison die ersten Premieren der Spielzeit 2025-2026 an. Für das junge Publikum wird Heidi nach Johanna Spyri auf die Bühne gebracht, die Geschichte des Mädchens aus den Schweizer Bergen, die seit Generationen Kinder wie Erwachsene begeistert. Eine weitere Premiere ist Penthesilea, ein Requiem von Nino Haratischvili. Die Inszenierung greift den Mythos der Amazonenkönigin auf und verbindet die antike Geschichte mit Fragen, die unsere Gegenwart bewegen. Die genauen Premierentermine werden demnächst veröffentlicht. Neben den Neuinszenierungen stehen im Herbst auch zahlreiche Publikumslieblinge auf dem Programm, darunter Tschechows Der Kirschgarten, Florian Zellers Der Sohn, Gabriel Garcia Marquez Die unglaubliche und traurige Geschichte von der einfältigen Erendira und ihrer herzlosen Großmutter sowie Evgeny Schwarz Der Drache. Bis zum 24. September hat das Theater außerdem ein Frühbucherangebot, Early Bird Tickets für Oktober sind für nur 15 Lei erhältlich. Das komplette Programm sowie weitere Informationen zu Produktionen, Premieren und Ticketverkauf gibt es online unter theatrogerman.ro. Am Samstag laden die römisch-katholischen Diözesen Temeswar, Szeged, Csanád und Großbecskerek Zrenjanin zu einem internationalen Jugendtreffen nach Csanád ein. Die Jugendlichen pilgern dabei zum historischen Sitz der Diözese Csanád und beginnen so die geistliche Vorbereitung auf das 1000-jährige Gründungsjubiläum im Jahr 2030. Das Treffen steht unter dem Motto »Von Christus neu ausgehen«, ein Hinweis auf gemeinsame Wurzeln und zugleich ein Aufruf zu einer gemeinsamen Zukunft. Auf dem Programm stehen Gebet, geistliche Impulse und Begegnungen, die den Austausch und das Miteinander fördern sollen. Am Nachmittag gibt es ab 15 Uhr Anbetung und Beichtgelegenheit, gefolgt von einem feierlichen Hochamt um 15.30 Uhr. Den Abschluss bildet eine Missionszeremonie. Künftig wollen die drei Diözesen jedes Jahr ähnliche Treffen in einer der Nachfolgediözesen abhalten. Am Sonntag ist Kirchweih in der Kirchengemeinde von Keglewitschhausen, Filiale der Pfarrei Altbeba. Dieses schmucke Gotteshaus ist dem heiligen Apostel und Evangelist Matthäus geweiht, der am 21. September gefeiert wird. Das Hochamt zelebriert am Sonntag um 12 Uhr Domherr Tamás Bene, Pfarrer von Csanád. Die katholische Gemeinschaft in Csanád begeht am 24. September, dem Festtag des heiligen Gerhard, ein bedeutendes Jubiläum. Vor 995 Jahren wurde hier die älteste christliche Diözese auf dem Gebiet des heutigen Rumäniens gegründet. Höhepunkt des Tages ist eine feierliche Messe in der Kirche des heiligen Gerhard, zelebriert von Laszlo Kardinal Nemeth, Erzbischof und Metropolit von Belgrad im Rahmen der Diözesanwallfahrt. Das Kirchweihfest wird am Samstag, den 28. September, fortgesetzt. Um 14 Uhr ziehen Trachtenpaare in einem Festzug durch die Gemeinde, bevor um 16 Uhr die Festmesse gefeiert wird. Anschließend treten die Trachtengruppen mit traditionellen Tänzen auf. Den Abschluss bildet ab 18 Uhr ein Kirchweihball. Am Sonntag, dem 28. September, feiert die Gemeinde Großer Nikolaus das traditionelle Erntedankfest. Den Auftakt bildet um 9.30 Uhr die Heilige Dankmesse, gefolgt von Auftritten der Tanzgruppen ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz. Im Forumshof erwartet die Besucher eine thematische Rallye Großer Nikolaus im Herbst sowie ein Treffen der Erwachsenen. Am Fest nehmen auch ungarndeutsche Gäste aus der Branau teil. Für die musikalische Begleitung und den Umzug sorgt die Rekascher Blaskapelle. Zum Wetter im Westen des Landes. In der Nacht betragen die Mindestwerte 11 bis 15 Grad. Morgen sinken die Temperaturen im Vergleich zu heute. Regenschauer sind gebietsweise möglich. Der Wind wird schwach bis mäßig und die Tageshöchstwerte erreichen 18 bis 24 Grad. Das gab der regionale Wetterdienst für Banat und Kreisland bekannt.
Dankeschön, Daniel, für diese Neuigkeiten.
Hinter uns liegt das steinerne Meer der großen Stadt. Liegt der Asphalt und endlose Straßenstau. Wir wollen hinaus, weil jeder von uns nur Frohsinn hat. Und Freude am blauen Himmel, am goldenen Lauf. Wir schlafen nur unter Sternen und der Mond hält treue Wacht. Und Reh und Fuchs und Hase wünschen alle uns gut. Das Lied der Pampas und der Prärien. Die Fälle des Niagara waren uns zum Greifen nah. Wir sahen auch in Arizona die Wüste blühen. Und führt uns der lange Weg dann schließlich doch zurück nach Haus. Wissen wir, dass der Frühling kommt und wieder geht's hinaus. Ein Schlafsack und eine Gitarre, oh la la. Das Herz am rechten Fleck und eine Mundharmonika. So ziehen wir hinaus in die weite, weite Welt, weil uns das am Leben so gefällt.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Liebe Landsleute, das Auslandsjournal und die Rubrik Seitenblick Politik mit dem DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganz lenken unsere Aufmerksamkeit heute sowohl auf Themen aus dem Westen wie auch im Osten. Gemeint aktuelle politische Entscheidungen in Österreich, aber wir erfahren auch mittels Deutsche Welle Beiträgen, wie sich die Lage in unserem Nachbarland der Republik Moldau 2 Wochen vor der dortigen Parlamentswahl zeigt. Und nicht zuletzt geht es um den Beitritt Rumäniens zur OECD, dem Europäischen Verein für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bleiben Sie dran und ich erzähle Ihnen dann gegen Ende des Programms auch, was die heutige Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien schreibt und was in den rumäniendeutschen Fernsehsendungen diese Woche zu sehen ist. Herzliche Glückwünsche zum Namenstag schicken wir an alle, die Cornelius und Alma heißen. Sie stehen im evangelischen Kalender Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien. Der römisch-katholische Wandkalender der Diözese Temeswar sagt, dass wir heute allen gratulieren sollten, die Cornelius, Cornelia oder Cyprian heißen, während die rumänisch-orthodoxe Kirche unsere Aufmerksamkeit heute auf die Heiligen und Märtyrer Sofian, Euphemia, Ludmila und Melentia lenkt. Allen, die an einem 16. September zur Welt gekommen sind, gelten auch unsere liebsten Glückwünsche. Und eine besondere Überraschung sei heute auch jemanden beschert, der sowohl in Rumänien als auch in Deutschland beheimatet ist. Und zwar feiert an einem 16. September Ewald Neu Geburtstag. Seine Frau Christine Theresie Neu möchte ihm heute eine Überraschung machen und ihm ein Grußlied schenken und wünscht ihm von Herzen alles erdenklich Gute, Gottes reichsten Segen, viel Glück, Gesundheit und ein langes Leben. Den Grüßen schließt sich natürlich auch die deutsche Redaktion von Radio Temeswar an und schickt auch nach Saklas Blasmusik für den gefeierten Ewald Neu. Radio Temeswar.
Ganz schön das Leben, manchmal, da geht so viel daneben. Und dann denkt man, wie soll das alles nur noch weitergehen? Aber dann kommen andere Tage für uns, da bessert sich die Lage. Wir gehen mit guten Freunden wieder einmal richtig aus. Ein bisschen fröhlich sein, ein Herz voll Sonnenschein, und du bist nah bei mir, was will ich mehr? Bei guten Freunden sein, ein Glas vom besten Wein, ja, das gefällt mir so sehr. Ein bisschen fröhlich sein und sich des Lebens freuen, nur denken, heute ist toll, wir haben Zeit. In deine Augen sehen, den Traum vom Glück verstehen, das macht das Herz so. Öfter nach den Sternen, aber das Leben spielt sich nur hier auf der Erde ab. Bald schon kann mancher wieder lachen, manchmal auch kleine Späße machen. Geht dann mit guten Freunden wieder einmal richtig aus. Ein bisschen fröhlich sein, ein Herz voll Sonnenschein, und du bist nah bei mir, was will ich mehr? Bei guten Freunden sein, ein Glas vom besten Wein, ja, das gefällt mir so sehr. Ein bisschen fröhlich sein und sich des Lebens freuen, nur denken, heute ist toll, wir haben Zeit. In deine Augen sehen, den Traum vom Glück verstehen, das macht das Herz so.
Seitenblick Politik.
Herr Abgeordneter Ovidiu Ganz, Rumänien hat den Besuch von Matthias Cormann, das ist der Vorsitzende der OECD, das ist die Vereinigung für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, diese Tage bekommen. Wenn ich sage Rumänien, so wurden die höchsten Staatsvertreter getroffen. Und das heißt, es werden die letzten Schritte unternommen, damit Rumänien auch Mitglied in diesen 38 Staaten umfassenden Verein wird. Was bringt es?
Es bringt mehr Vertrauen für ausländische Investoren, mehr Klarheit in den Regeln, was die Wirtschaft hierzulande betrifft, aber nicht nur. auch die Politik, Transparenz in den Beziehungen zwischen Politik und Wirtschaft und die Art und Weise, wie die Wirtschaft Einfluss nimmt auf Politiker. Das war ja auch der Hauptpunkt der Gespräche. Es gibt ein Gesetzesprojekt, was noch zustande kommen muss im Parlament, wodurch die Politiker auf einer öffentlichen Plattform erklären werden müssen, mit wem sie sich von der Wirtschaft, aber sonst in der Gesellschaft getroffen haben und worüber sie geredet haben in Anbetracht der legislativen Tätigkeit. Eine Regelung, die es in all diesen OECD-Ländern gibt, aber nicht nur. Und tatsächlich, hat sich mit dem Staatspräsidenten anderen getroffen. Gestern Abend hat es ein Abendessen im kleinen Kreis gegeben, wo ich dabei war mit dem Premierminister und mit den Parteichefs der Koalition. Wir haben uns darüber unterhalten, teilweise auf Deutsch. Herr Kormann stammt aus dem deutschen Teil Belgiens und es war sehr, sehr interessant. Im Grunde genommen steht nicht mehr viel im Weg. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen und das könnte schon in diesem Herbst geschehen, dann würde man diese technischen Verhandlungen abschließen können. Natürlich folgt nachher ein ziemlich langwieriger Prozess, in dem die Mitgliedstaaten, jeder Einzelne, seine Stimme abgibt bezüglich Beitritt Rumäniens. Das heißt, jeweilige Regierungen dieser Mitgliedstaaten müssen ja oder nein oder schauen wir mal sagen. Das ist auch nicht unbedingt ohne weiteres gegeben. Man muss schauen auf bilateraler Ebene, wie man die Partner überzeugt. Eine Stimme ist sehr laut gewesen in dieser Hinsicht, nämlich der Bundesrepublik Deutschland. Die Botschafterin der Bundesrepublik in Bukarest hat es schon öffentlich gesagt. Deutschland unterstützt den Beitritt Rumäniens zur OECD. Das ist äußerst erfreulich. Ich hoffe, Rumänien honoriert diese Positionen Deutschlands auch mit einer offenen und korrekten Beziehung zur Bundesrepublik in allen Hinsichten, einschließlich deutsche Minderheit. Und deswegen bin ich nach dem gestrigen Gespräch äußerst positiv gelaunt. Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen. Natürlich hoffen wir, dass es hierzulande innenpolitisch irgendwie stabil bleibt und dass wir nicht neue politische Krisen erleben durch den Bruch in der Koalition oder sonstige abstruse Situationen, die wir uns nicht wünschen. Also wie gesagt, was die Beziehung zur OECD anbelangt, geht es nur noch um dieses eine Gesetz, was machbar ist im Parlament, wenn die Vorgaben der OECD eingehalten werden und wenn die hiesigen Politiker nicht versuchen zu übertreiben oder beziehungsweise zu untertreiben, zu mindern die ganzen Sachen. Aber das wird sich in den nächsten 2-3 Wochen ergeben.
Kommt so eine Mitgliedschaft auch mit bestimmten Auflagen einher?
Nein, nein, sowas gibt es nicht. Diese Sachen müssen vorher alle geklärt werden und erledigt werden. Das ist nicht wie bei der EU mit diesem CVM-Mechanismus. Nein, wir müssen vorher unsere Hausaufgaben machen und wie gesagt, es ist machbar.
Herr Abgeordneter, was die deutsche Minderheit betrifft, haben Sie sich auch am Treffen der Buchenlanddeutschen beteiligt. Wie war das und wie geht es der deutschen Gemeinschaft im Norden Rumäniens?
Es war wie immer eine sehr angenehme, sehr schöne Veranstaltung. Großen Dank an Frau Vorsitzende Maria Antonia Georgiou, das Faktotum im Buchenland, aber auch Kollegen dort, die ihr geholfen haben. Es waren auch sehr viele Kollegen aus anderen Regionen dabei. Ich will einmal mehr hervorheben die Leistung der Kollegen aus dem Banater Bergland um Erwin Josef Ziegler. Waren wieder mal eine starke Präsenz dort, aber auch die Kollegen aus dem Altreich, aus Nordsiebenbürgen waren da. Eine sehr schöne Kulturveranstaltung. Es ist schwer, natürlich. Im Buchenland sind sehr wenig Rumäniendeutsche, die noch da leben. Desto wichtiger ist, aktiv zu bleiben und auch andere dafür zu gewinnen, aus dem Umfeld, aus dem Umkreis der Deutschen im Buchenland. Aber wie gesagt, diejenigen, die da sind, sind sehr aktiv, tun ihr Bestes und das sollte man auch honorieren. Ich bin auch, wie gesagt, sentimental sehr gern da. Die Leute sind sehr liebenswürdig, sehr gastfreundlich und Es bietet sich so vieles an, auch die Ausflüge, die gemacht worden sind. Die Natur ist großartig, die Klöster. Ich kann es wirklich nur empfehlen, nicht nur beim Buchenlandtreffen dabei zu sein, sondern auch sonst, dass Kollegen aus den anderen Regionen die Kollegen im Buchenland besuchen sollen. Ich glaube, es ist eine gute Sache und grundsätzlich sollten wir innerhalb des Landesforums diese Form von Zusammenarbeit und Solidarität praktizieren, dass wir uns gegenseitig massiv besuchen bei solchen Veranstaltungen.
Herr Abgeordneter, wie du ganz, was haben Sie sich für diese Tage bis zu unserem nächsten Gespräch vorgenommen?
Also erstmal bin ich im Dienst im Parlament und muss beim Plenum dabei sein. Ende der Woche geht es in Richtung Siebenbürgen. Ich habe vor, am Donnerstag Reps zu besuchen, beziehungsweise Freitag und Samstag in Zeiden beim Sachsentreffen dabei zu sein. Also das sind die nächsten Aktivitäten, sage ich mal, die außerparlamentarisch jetzt auf der Agenda stehen.
Herzlichen Dank und gutes Gelingen bei all Ihren Vorhaben.
Ich danke, wünsche alles Gute Ihnen und den Zuhörern. Radio
Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radiotemeswara.ro. Radio Temeswar.
Liebe Landsleute, wir kommen nun zum Auslandsjournal. Mittels DW Deutsch Podcast und dem österreichischen Rundfunk erfahren wir Neues aus der aktuellen Sparmaßnahmen- und Rentenreform in Österreich, aber auch, was für Züge Österreich an die Nachbarländer besser anbinden sollen, während uns die Kollegen von der Deutschen Welle Beiträge über die anstehenden Parlamentswahlen in der Republik Moldau und was damit als internationales Zeichen einhergeht, präsentiert. Bleiben Sie dran.
Ö1 Journal. Die österreichische Bundesregierung bringt eine Nachfolge für die abgeschaffte Bildungskarenz auf den Weg. Die hat für den Staat als besonders teuer, aber gleichzeitig wenig effizient gegolten, was die Verbesserung der Berufschancen betroffen hat. Jetzt liegt ein entsprechender Entwurf aus dem Sozialministerium vor. Eine ganze Reihe von Gesetzen muss dafür geändert werden. Die Kosten sollen von 650 auf 150 Millionen pro Jahr sinken. Peter Daser berichtet.
Die neue Weiterbildungsbeihilfe soll einige Schwächen der alten Bildungskarenz beseitigen. So sollen gezielt Menschen mit eher niedrigerer Qualifikation und niedrigem Einkommen erreicht werden, um deren Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Die Weiterbildung muss mindestens 20 Wochenstunden umfassen und zwischen Elternkarenz und Weiterbildung muss mindestens ein halbes Jahr liegen. So soll verhindert werden, was bei der alten Bildungskarenz von einigen Firmen als bezahlte, verlängerte Babypause vermarktet wurde. Bei Menschen mit höherem Einkommen müssen sich die Arbeitgeber mit 15% an den Kosten der Weiterbildung beteiligen. Das neue Modell soll für den Staat wesentlich billiger werden als die frühere Bildungskarenz. Veranschlagt sind jährlich 150 Millionen Euro, gedeckelt bis zum Jahr 2030.
Mehr Geld fürs Budget soll auch die Neuregelung der Bildungskarenz also bringen. Spardruck gibt's auch bei den bevorstehenden Lohn- und Gehaltsverhandlungen, auch für die Beamtenschaft. Die Dreierkoalition will das eigentlich schon ausverhandelte Paket wieder aufschnüren. Eine Nulllohnrunde für die nächsten Jahre steht im Raum. Zuletzt hat die Regierung ja schon mit der gestaffelten Pensionserhöhung für Unmut gesorgt. Besonders beim SPÖ-nahen Pensionistenverband. Der hat gestern sogar demonstriert. Dazu sagt Sozialministerin Corinna Schumann von der SPÖ im Morgenjournal.
Ich kann den Ärger der Pensionistinnen und Pensionisten natürlich verstehen. Sie haben auf eine volle Abgeltung der Inflation gehofft. Dass Sie sich für Pensionistinnen und Pensionisten einsetzen müssen, ist völlig klar. Gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, dass das Budget stabilisiert werden muss. Und ich denke, wir sind jetzt mit dieser Lösung, in der 71% aller Pensionistinnen und Pensionisten die volle Abgeltung bekommen, das heißt bis 2500 Euro bekommt man die vollen 2,7%, danach den Fixbetrag von 67,5 Euro. Das ist schon eine gute Lösung. Natürlich nicht die, die sich die Pensionistenvertreterinnen und Vertreter gewünscht haben, aber eine gute Lösung für viele kleine und mittlere Pensionistinnen und Pensionisten.
Sind Sie selber zufrieden mit dieser Anpassung?
Man wünscht sich natürlich immer mehr, gerade als Sozialministerin, das ist keine Frage, aber es ist sich der Realität zu stellen und der Möglichkeiten, die einfach im budgetären Rahmen da sind und bei dem, was alles angekündigt wurde, in welchem niedrigen Prozentsatz wir abschließen sollen, denke ich, ist das zu einer doch noch verträglichen Lösung geworden.
Und wir kommen jetzt zu den österreichischen Bundesbahnen. Die müssen, wenig überraschend, ebenso sparen, aber halt auch einen Fahrplan bedienen. Und der wird massiv umgestellt. Dazu ist jetzt Christoph Danninger aus unserem Wirtschaftsressort bei mir. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Christoph, am Vormittag werden die Eckpfeiler der größten Fahrplanumstellung seit Jahrzehnten präsentiert. Was wissen Sie denn schon?
Dass es deutlich mehr Fernzüge geben wird. Laut ÖBB wird das Fernzugsangebot um rund 30% ausgeweitet. Die größten Änderungen gibt es auf der Südstrecke durch die Vollinbetriebnahme der Choralmbahn und des 33 Kilometer langen Choralmtunnels zwischen der Steiermark und Kärnten. Graz und Klagenfurt werden also direkt verbunden. Und die schnellsten Züge benötigen für diese Strecke künftig nur 41 Minuten. Derzeit ist man mit dem Zug auf dieser Verbindung fast 3 Stunden unterwegs. Der Bus fährt über die Südautobahn und ist immerhin auch noch rund 2 Stunden unterwegs. Und durch diese neue Hochgeschwindigkeitsstrecke wird der Fernverkehr zwischen Wien und Kärnten sowie weiter Richtung Italien von der bisherigen Strecke über Leoben und Judenburg auf die neue Choralmbahn umgelegt. Das heißt, die Züge zwischen Kärnten und Wien fahren künftig über Graz. Pro Tag wird es 26 direkte Züge zwischen Klagenfurt und Wien geben. Derzeit sind es rund 10. Deutlich mehr Züge wird es auch auf der Tauernbahn zwischen Salzburg und Villach geben. Die Verbindungen mit dem Ausland werden ausgebaut, etwa nach Tschechien und nach Polen. Und auch dieser inneralpine Verkehr, also die Verbindungen Graz, Innsbruck, Salzburg durch das Ennstal sowie die Verbindung Graz-Linz über die Bürnstrecke, die werden ebenfalls umorganisiert. Es sind künftig mehr Züge vorgesehen. Teilweise muss man aber auch öfter umsteigen.
In den letzten Tagen ist ja bekannt geworden, dass die Railjet-Verbindung nach Bozen eingestellt wird. Wird es schon jetzt sein mit dem Fahrplanwechsel?
Noch nicht. Das Land Südtirol finanziert diese Verbindung ja mit und ab Dezember 26 läuft diese Finanzierung aus. Also ein Jahr lang fahren diese Züge noch.
Die ÖBB müssen auch sparen, 600 Millionen Euro pro Jahr, um konkret zu sein. Wie wirkt sich denn das auf den Fahrplan aus?
Die Hälfte davon, also rund 200 bis 300 Millionen Euro, sollen ja im Betrieb eingespart werden. Wir kennen die Fahrplandetails noch nicht, aber so viel sich jetzt einmal abzeichnet, wird der Fernverkehr insgesamt darunter nicht leiden. Das Angebot wird ja, wie besprochen, deutlich ausgeweitet. Ob zumindest zu Randzeiten eventuell Regionalverbindungen wegfallen, wie der Verkehrsminister das auch schon angedeutet hat, das wissen wir noch nicht. Derzeit verhandeln Bund und Länder über die Zukunft von insgesamt 4 Regionalbahnen in der Steiermark und in Oberösterreich. Entschieden ist aber noch nichts. Das heißt, vorläufig fahren die Züge dort einmal wie gewohnt weiter.
Und damit kommen wir jetzt nach Brüssel. Der sogenannte Österreich-Aufschlag, nämlich bei den Lebensmittelpreisen, sorgt ja seit Wochen hierzulande für Aufregung. Höhere Preise als zum Beispiel in Deutschland kommen unter anderem dadurch zustande, weil große Markenartikelhersteller ihre Produkte in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Preisen verkaufen. Die österreichische Regierung fordert jetzt von der EU, mit dieser Praxis Schluss zu machen. Und die hat das Problem wohl am Schirm und will auch dagegen vorgehen. Aber schnell dürfte das nicht gehen. Und das berichtet aus Brüssel Ernst Kernmeier.
Für die Generaldirektorin der Europäischen Handelskammer ist es ein drängendes Problem.
We need to stop these practices as soon as possible.
Die Praktiken, die Christine Del Berge so schnell wie möglich stoppen will, sind die Geschäftsmethoden internationaler Markenartikelhersteller, die ihre Marktmacht ausspielen. Sie wissen, dass kaum ein Geschäft ohne ihre Produkte auskommt und diktieren die Preise. In beinahe jedem EU-Land andere. Und das in einem Binnenmarkt?
It forces retailers to buy.
Die Händler würden gezwungen, zu bestimmten Preisen einzukaufen, sagt Del Berge von der Europäischen Handelskammer. Das schafft in verschiedenen Ländern künstlich höhere Preise.
And it creates artificially higher prices.
Die EU-Kommission hat 2020 errechnet, dass die Konsumenten und Konsumentinnen in der Union dadurch jährlich um 14 Milliarden Euro mehr bezahlen. Besonders in kleinen Ländern mit relativ hoher Kaufkraft, wie etwa Belgien, Luxemburg oder eben Österreich. Unterschiede bei Steuern oder Lohnkosten sind da schon herausgerechnet. Niklas Portier von der Brüsseler Denkfabrik Brügel plädiert dafür, das Geschäftsmodell zu verbieten.
Es ist eindeutig im Sinne der Konsumenten, dass das besser funktioniert. Das wäre auch effizienter. Und es ist eine dieser Beispiele, da wo man einfach für die Konsumenten, für die Bürger einfach durch sehr einfache regulatorische Änderungen den Markt ausbauen würden und dann im Endeffekt auch die Preise senken könnte.
Dass die Lieferbeschränkungen nicht gerade dem Ideal eines Binnenmarkts entsprechen, ist auch der EU-Kommission bewusst. Sie kündigt Maßnahmen dagegen an. Allerdings erst für Ende nächsten Jahres. Zu mehr Eile könnten die Mitgliedstaaten drängen. Österreich will, dass das Thema noch in diesem Monat unter den Wirtschaftsministern diskutiert wird. Doch was kleine Länder umtreibt, berührt viele große weniger. An eine schnelle Einigung glaubt Niklas Portier von Brügel nicht.
Bei all diesen Binnenmarktreformen gibt es häufig Partikularinteressen in einzelnen Mitgliedstaaten, die nicht wollen, dass hier die Märkte geöffnet werden und es hier mehr Konkurrenz gibt. Und am Ende führt es dazu, dass es sich einfach nichts bewegt.
So ganz eindeutig war ja auch die Haltung Österreichs bis vor kurzem nicht. Noch im Juni hatten es österreichische Beamte in Brüssel noch gar nicht eilig mit dem Ende der territorialen Lieferbeschränkungen. Schließlich haben große Lebensmittelproduzenten mit Niederlassungen in Österreich schon darauf hingewiesen, dass sich bei einer anderen Preisgestaltung die Produktion wohl nicht mehr rechnen würde.
Thank you. Deutschen Inhalt klar und verständlich?
Ich grüße Sie.
Dann seid ihr auf dem richtigen Kanal. DW Deutsch.
DW Deutsch bringt euch aktuelle Infos zu den wichtigen Themen unserer Zeit.
Was ist Globalität?
Die Welt verstehen mit DW Deutsch.
All das und mehr jetzt hier.
Gerade erst hat die Republik Moldau ihre Unabhängigkeit von Russland gefeiert. Zum 34. Jahrestag kamen auch Frankreichs Präsident Macron, der polnische Regierungschef Tusk und Bundeskanzler Merz in die Hauptstadt Chisinau. Die Menschen dort hörten Worte der Ermunterung. Unser gemeinsames Ziel ist der Beitritt Moldaus zur Europäischen Union. Sie gehören zur europäischen Familie. Doch dem kleinen Land zwischen der Ukraine und Rumänien mit seinen gut 2,5 Millionen Einwohnern steht eine brisante Wahl bevor, wie Präsidentin Sandu wenig später vor dem EU-Parlament betont. Am 28. September finden in Moldau die wichtigsten Wahlen in der Geschichte des Landes statt. Ihr Ausgang wird darüber entscheiden, ob wir uns als stabile Demokratie auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft etablieren, als sicherer Nachbar der Ukraine und als Garant für die Sicherheit der EU oder ob Russland uns destabilisiert, von Europa entfernt und uns zu einer Bedrohung an der südwestlichen Grenze der Ukraine und der östlichen Grenze Europas macht. Im vergangenen Jahr stimmte nur eine knappe Mehrheit der Wählerschaft Moldaus für Präsidentin Sandu und ihren proeuropäischen Kurs. Russland, so sagen Beobachter, sieht Moldau als Testfeld für seinen hybriden Krieg gegen westliche Demokratien.
Und über die Situation in der Republik Moldau möchte ich jetzt mit Brigitta Triebel sprechen. Sie leitet das Auslandsbüro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in der Hauptstadt Chișinău. Herzlich willkommen.
Liebe Grüße aus Chișinău.
Wie erleben Sie jetzt die Stimmung derzeit im Land?
Ja, da hat Maria Sandu sicherlich recht. Es geht um das Überleben einer demokratischen, einer proeuropäischen Republik Moldau, auch wenn das nicht die erste Wahl ist in der jungen Geschichte der moldauischen Demokratie, die so entscheidend ist, vor allem für die außenpolitische Ausrichtung des Landes, also Ost oder West, EU oder Russland. Anders an dieser Wahl ist, dass unsere Aufmerksamkeit größer ist, dass wir genauer hinschauen. Denn wir haben in den letzten 3 Jahren verstanden, dass die Republik Moldau geopolitisch für uns entscheidend ist, um die Sicherheit Europas zu gewährleisten oder überhaupt erst zurückzugewinnen. Die Stimmung im Land, Frau Pönitz, ist, denke ich, zweigeteilt. Wähler, die PAS, also die Regierungspartei, gegründet von der Präsidentin Maia Sandu, unterstützen, sind hoffnungsvoll, beteiligen sich an proeuropäischen Events, am Besuch von Friedrich Merz und Macron. Aber es gibt auch andere Gruppen in diesem Land, die sagen, wir möchten eher wieder eine Annäherung mit Russland. Wir versprechen uns bessere wirtschaftliche Beziehungen, niedrigere Energiepreise, wenn wir wieder Kontakt mit Moskau haben. Und die haben eine andere Meinung über den Ausgang der Wahlen. Ich muss sagen, jetzt ist die Lage ruhig und stabil, aber wir haben noch 2 Wochen. Also es ist nichts auszuschließen, dass auch beide Seiten versuchen, diesen Wahlkampf für sich zu entscheiden mit Skandalen, Polarisierung, mit Entwicklungen, die wir auch aus vielen anderen Wahlen gegenwärtig kennen.
Im vergangenen Jahr hat Maia Sandu die Präsidentenwahl ja knapp gewonnen. Auch da hat sich der Kreml schon mächtig eingemischt. Wie agiert er diesmal? Was genau sind seine Narrative?
Wir können sicher davon ausgehen, dass Russland ein Interesse hat, diese Wahlen zu beeinflussen. Denn eine pro-russische Republik Moldau zu haben oder zumindest eine Republik Moldau, dessen Parlament nicht klar pro-europäisch ist, sondern vielleicht gespalten ist, könnte Moskau helfen. Könnte Moskau helfen, die Republik Moldau zu destabilisieren, hier zumindest in ein paar Jahren wieder ein festes pro-russisches Regime aufzubauen. Könnte aber Russland auch helfen im Angriff gegen die Ukraine, denn Moldau ist ein Nachbarland in der Ukraine. Wie tief diese Einmischung im Moment geht, ist schwer einzuschätzen. Die Sicherheitskräfte des Landes warnen vor Gefahren, warnen davor, dass Russland auch noch mal mehr Geld in die Hand nimmt als bei der Präsidentschaftswahl. Aber man kann das ganz schlecht feststellen, denn vieles geschieht eben im Geheimen. Vieles geschieht eben in den Grauzonen, beispielsweise wenn es um Desinformation geht. Was wir aber sagen können, dass die Einmischung in die letzten demokratischen Wahlen 2024, Sie haben gesagt, zur Präsidentschaftswahl und auch zum EU-Referendum immens waren. Offizielle Stellen der Republik Moldau gehen davon aus, dass 5-10% der Stimmen alleine gekauft waren mit russischem Geld über einen moldauischen Oligarchen namens Ilan Shor. Wir konnten aber auch bei den letzten Wahlen feststellen, dass die Desinformationskampagnen intensiviert worden von Moskau vor den Wahlen. Das heißt, man versucht gezielt, die Europäische Union als Feind, als Gefahr für die Republik Moldau darzustellen, als die EU gleichzusetzen mit Krieg gegen Russland, um den Menschen noch einmal Angst zu machen, sich für eine Seite klar zu entscheiden. Man verbindet auch immer in dieser Desinformation die EU mit Maia Sandu, mit der regierenden Partei. Man sieht aber auch, wie jetzt hier schon in den Parlamentswahlen die bestimmte politische Akteure, bestimmte politische Kräfte finanziert werden von Russland, unterstützt werden, also in den Wahlkampf sozusagen mit Bonus geschickt werden. Wir werden aber auch noch stärker sehen, so gehen zumindest die moldauischen Sicherheitskräfte davon aus, dass die Cyberangriffe auch zunehmen werden auf kritische Infrastruktur, auf Institutionen, die die freien Wahlen gewährleisten werden, auch übrigens im Ausland. denn die moldauische Diaspora ist sehr, sehr wichtig für die Wahlen, vor allem in Westeuropa. Da gab es beispielsweise letztes Jahr bei der Präsidentschaftswahl in Deutschland Bombenalarme auf die Wahllokale für die Auslandsmoldauer und Moldauerinnen. Des Weiteren ist immer damit zu rechnen, dass die regionalen Konflikte in der Republik Moldau, also mit Transnistrien, aber auch mit der autonomen Region Gagausien, von Moskau wieder angeheizt werden, um die Stimmung im Land wieder in die eigene Richtung, in die eigenen Interessen zu bringen.
Sie haben das jetzt ja schön beschrieben. Wie stark sind denn Sandus politische Gegner? Also wirkt diese russische Kampagne zu ihren Gunsten?
Auch das ist nicht einfach festzustellen in der Republik Moldau. Gegenwärtige Umfragen, bei denen man immer vorsichtig sein muss, sehen die Partei der Präsidentin oder die frühere Partei der Präsidentin, im Moment ist sie ja parteiunabhängig, führend, weit über 30%. Das ist ein gutes Ergebnis, denke ich, dafür, dass sie in vier sehr schwierigen Jahren dieses Land hier regiert haben. Bei den Umfragen ist auch noch nicht das Ergebnis der Diaspora mit einberechnet, die weit über 10% in den letzten Wahlen ausgemacht hat. Also könnte es tatsächlich sein, dass die Hälfte der Bevölkerung, der wählenden Bevölkerung, sich für diese proeuropäische Regierungspartei ausspricht. Wir sehen aber auch, dass etwa 50% sich für andere Parteien entscheiden wird, beziehungsweise noch unentschieden ist. Und um diese unentschiedenen Wählern werden die nächsten zwei Wochen sich drehen. Also wie viele Wähler kann das proeuropäische Lager noch mobilisieren und auf seine Seite ziehen?
Armut gilt ja als ein Grund für die Anfälligkeit vieler Menschen für Manipulationsversuche. Die bisherige Regierung wollte ja die Korruption bekämpfen und mit einer anderen Wirtschaftspolitik das Land voranbringen. Gibt es da Erfolge?
Man muss sagen, dass die letzten 4 Jahre für die Republik Moldau und für diese Regierung sehr, sehr schwer waren. Wir kennen das auch aus vielen anderen europäischen Ländern. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich hier die wirtschaftliche Lage massiv verschlechtert. Und sie war schon nicht gut durch die Covid-Krise. Also wir haben hier einen Anstieg der Inflation erlebt, weit über 30%. Wir haben hier einen Energiekrieg von Moskau ausgelöst erlebt, in dem Strom und Gas teurer wurden, weil man eben nicht mehr sich auf die Verträge, auf die Vereinbarungen mit Moskau verlassen konnte. Und all das hat hier zu einer Preissteigerung, zu einer Steigerung der Lebenserhaltungskosten in meinem Land geführt, in dem es schon vorher, also vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, schwer war, mit einem Durchschnittslohn gut über die Runden zu kommen. Also ist de facto die Armut in den letzten 4 Jahren angestiegen. 34% der Menschen hier in der Republik Moldau leben unter der Armutsschwelle, also haben weniger als 6 Euro pro Tag. Dagegen hat die Regierung in den letzten 4 Jahren auch mit massiver Unterstützung der Europäischen Union und der westlichen Verbündeten gegengearbeitet. Man hat ein großes Subventionierungsprogramm aufgelegt, also dass man nicht die hohen Strom- und Gaspreise alleine bezahlen muss. Man hat versucht, auch den Sozialstaat zu reformieren, effizienter und zielgerichteter auszurichten. Das ist aber für ein so armes Land sehr, sehr schwierig. Denn viele gut ausgebildete und junge Menschen verlassen weiterhin dieses Land, arbeiten in Rumänien und in anderen westeuropäischen Staaten. So hat man hier in der Republik Moldau gar nicht so viel Potenzial, um auch ein Wirtschaftswachstum in so einer Krise hervorzubringen, was dann wirklich auch sich niederschlagen würde in mehr Angestellte, in mehr Arbeit und weniger Armut. Also, und wir sind eben mitten in diesem Reformprogramm. Ich denke, da muss man noch einige Jahre warten, um die Ergebnisse zu sehen. Und klar ist für die Republik Moldau, solange sich die Lage in der Ukraine nicht stabilisiert, wird es auch für die Republik Moldau sehr schwierig werden, sich wirtschaftlich zu erholen und wirklich eine positive Entwicklung, gerade auch für die jungen Menschen und für die Menschen, die eben jetzt noch mit Armut kämpfen müssen, zu entwickeln.
Aus Ihrer Sicht unterstützt denn die EU Moldau genug? Es gab ja viele Treffen und Solidaritätsbekundungen, wie wir auch im Beitrag gesehen haben. Reicht das alles aus?
Ob es ausreicht, werden wir am 28. September in den sehr späten Abendstunden sehen. Ich denke, die Unterstützung der Europäischen Union ist hier sehr groß. Sie ist wirklich auf allen Ebenen zu spüren, also von den internationalen Besuchen, ne? Also den großen Besuchen der europäischen Mitgliedstaaten, die ja nicht abreisen. Also wir haben jede Woche auch die Kommission zu Besuch, andere Regierungschefs, die auch meistens noch einmal eine zusätzliche Hilfe mitbringen. Wir sehen aber auch ganz konkrete Unterstützung, die Sanierung von Schulen, von Krankenhäusern, der Bau von Straßen. Also man versucht hier in den letzten, man hat wirklich in den letzten 3 Jahren hier versucht, deutlich zu zeigen, dass die Europäische Union ein großes Interesse an einer positiven Entwicklung in der Republik Moldau hat. Aber ob diese 3 Jahre Solidarität und wirklich enge Unterstützung reichen, um einen unfair geführten Wahlkampf für sich zu entscheiden, wo die russische Seite mit Hilfe von moldauischen Oligarchen direkt Stimmen kauft. Ja, die letzte Präsidentschaftswahl, wie gesagt, hat offengelegt, 5-10% wurden alleine gewählt. Politische Parteien werden von Moskau unterstützt. All das, was ich eben schon skizziert habe, das ist ein unfairer Kampf. Das ist eine hybride Kriegsführung. Und ob da sozusagen die Unterstützung aus Brüssel, Berlin, Paris, London wirklich ausreicht, das werden wir bei diesen Wahlen abermals sehen. Und so aus unserer Sicht werden diese Wahlen entschieden in der moldauischen Diaspora, vor allem in Westeuropa. Das ist die Frage, denn die Mehrheit, mehr als 80% der Auslandsmoldauer wählen proeuropäisch und progressiv. Da ist die Frage, wie viel kann man mobilisieren? Und die zweite entscheidende Frage wird sein, wie groß ist der russische Einfluss auf diese Wahlen?
Frau Triebel, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen. Grüße aus Moldau.
DW Deutsch. Freie Informationen für eure freie Meinung.
Was ist Globalität?
Die Welt verstehen mit DW Deutsch.
Presseschau.
Dauerzoff. Koalition streitet wegen Preisbremse bei Lebensmitteln. Frage öffentlich, wann der PSD-Parteitag endlich steigt. Und Drohne über Rumänien, abschießen oder nicht. Das sind 3 der Themen, die die heutige Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien auf ihrer ersten Seite bringt. Wer sich für Lokales interessiert, wird auf den Seiten 4 und 5 fündig. Da heißt es, weniger Bürokratie, schneller Informationszugang in Temeswar. Onkologie-Institut ist strategisches Projekt in der Stadt an der Bega. Neue Fußgängerbrücke am Nordbahnhof wird gebaut. Und das Deutsche Staatstheater Temeswar startet in die neue Spielzeit und kündigt Premieren in diesem Herbst an. Kurioses aus der weiten Welt ist der Seite 6 unter Vermischtes zu entnehmen. Während Sie unter Meinung und Bericht einen Kommentar von Dr. Dan Adrian Caramidariu unter dem Titel Rumänien im Stresstest, Reformversprechen, soziale Wut, schwache Führung finden. Als Beilage dabei das Fernseh- und Radioprogramm der Woche 16. und 22. September. Bleiben Sie gut informiert. Sendungen in deutscher Sprache gibt es nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen in Rumänien. Bereits zwischen 13 und 13.30 Uhr lief die eine Sendung im TVR2 heute. Was aber an den kommenden Tagen noch zu sehen ist, erfahren Sie jetzt. Die Sendung Kultur um 2 ist bei TVR Kultural immer mittwochs zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr zu sehen. Morgen darin Wiederholungen aus der Akzente-Sendung. Die wiederum läuft im TVR 1 jeden Donnerstag zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr. Die Sendung Akzente bringt an diesem Donnerstag die Beiträge 80 Jahre Deportation in die UdSSR, Heimattreffen in Hatzfeld, Kinderuni in Bekokten, der Sammler Mircea Dragan und Großauer Treffen. Auf regionaler Ebene gibt es bei TV Arad die Sendung Mein deutscher Nachbar immer samstags ab 11.30 Uhr und sonntagmorgens um 8.30 Uhr zu sehen. Aufzeichnungen von der Kirchweih in Deutsch St. Peter laufen auch diese Woche darin. TVR 3 ist der landesweite Kanal, der aber unter dem Titel Alle gemeinsam immer montags um 11 Uhr Beiträge der deutschen Redaktionen aus Bukarest, Klausenburg und Temeswar bringt. Die Deutsche Chronik bei TVR Temeswar bringt immer montags ab 15.30 Uhr eine halbe Stunde Sendung in deutscher Sprache. Allerdings laufen dort auch kommende Woche am Montag noch Wiederholungen. Online sind die Sendungen des rumänischen Fernsehens unter tvrplus.ro sowohl live als auch ab Abruf zu sehen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Liebe Landsleute, warum sich ein ungarndeutscher Diplomat für die Geschichte der Banater Schwaben interessiert, können Sie morgen bei uns im Kulturspiegel erfahren. Der ist allerdings auch mit Aufnahmen von den deutschen Literaturtagen in Reschica bestückt, genauer gesagt mit einem Nachruf auf den Schriftsteller und Regisseuren Helmut Frauendorfer. In der Hoffnung, dass Sie bis dahin weiter auf Empfang der Sendungen von Radio Temeswar bleiben, sagt Astrid Weiß, auf Wiederhören und tschüss!